Ich möchte euch den Predigttext vorlesen. Der steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 2, Vers 7. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden, als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit.
Guten Morgen miteinander. Ja, die Larissa ist jetzt schon wieder los. Das hat sich im Nachhinein ergeben, dass sie heute einen doppelten Dienst hat. Ich freue mich, dass sie den Text für uns gelesen hat. Ja, vor einigen Wochen waren wir miteinander oder einige von uns zur Beerdigung von der Edith Gottschling. Und eins der Dinge, die mich dazu beeindruckt hat, als ich hörte, dass sie mit großer Inbrunst und großem Engagement das Wort Gottes gelesen habe. Und ich habe so bedauert, dass ich das nie gehört habe. Erst auf ihrem Begräbnis habe ich davon gehört. Und es ist so schön, wenn wir verschiedene Stimmen auch hören dürfen, bevor es zu spät ist. Ich wurde angefragt, ob ich eine Predigtreihe bereit bin, mitzuarbeiten über den 1. Timotheusbrief. Und dann erreichte mich auch eine Liste mit einer Einteilung. Und als ich zusagte den Text, wusste ich nicht, was da stand. Also ich war unterwegs gerade und habe blind zugesagt. Ich hatte zwar eine Überschrift, aber was drin stand, wusste ich nicht. Und war es nun die Katze im Sack? Ich denke eher eine Vorfreude auf einen unbekannten Schatz, den ich auspacken wollte. Und ich war gespannt, was da drin steckt. Und wir wollen das jetzt auch miteinander, diesen Schatz auspacken, den Gottes Wort uns schenkt. Und beim Auspacken fand ich dann die Herausforderung, dass der Text ja zwei Teile hat. Und der erste Teil bezieht sich mehr auf das, was vorher steht. Und vielleicht erinnert sich mancher noch, den haben wir schon mal gehört vom Norbert im alten Jahr, hat er auch schon über diesen ersten Teil des Timotheusbriefes gesprochen. Und der zweite Teil scheint ein bisschen wie der Anfang von dem, was danach kommt. Und dazwischen steht eine große 2 und in meiner Bibel eine Überschrift. Und wie kriegt man das zusammen? Ist ja schwierig, wenn man zwei Predigten machen soll. Ne? Das würde uns, glaube ich, miteinander verwirren. Und ein gemeinsames Thema, was ich gefunden habe, es sind dort so verschiedene Ausdrücke drin, von wo es um Arten von Sprache geht, Arten miteinander zu sprechen. Ja, so wie ich jetzt mit euch spreche oder wie wir in der Pause miteinander sprechen. Und das soll unser Anker sein, diese Arten des Sprechens, um die beiden Texte auch miteinander zu verbinden. So, ja, wir finden also Weissagungen, es geht um Lästerung, es geht um Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen. Und wenn ihr genau hinguckt, finden sich vielleicht noch ein, zwei mehr Arten des Sprechens, die heute nicht so im Mittelpunkt stehen so. Und mir fiel noch ein Text dazu ein. Und da steht im Matthäus 15, Vers 18, da sagt der Herr Jesus, was aus dem Mund herausgeht, das kommt aus dem Herzen hervor. Und deswegen ist es nicht einerlei, was wir sprechen. Das geht aus dem Herzen hervor. Und es geht weiter, und das verunreinigt den Menschen. Ja, wir wollen uns ja nicht verunreinigen lassen von dem, was aus unserem Mund herausgeht. Ja, das muss nicht so sein. Also was kommt aus meinem Mund heraus und wieso gerade das? Und deswegen habe ich heute auch drüber geschrieben, lästerst du schon noch oder betest du schon? Lästerst du noch oder betest du schon? Schauen wir miteinander in Gottes Wort. Und ich dachte, vielleicht beginnen wir mal mit dem Nicht-so-Guten und hören mit dem Guten auf. Und deswegen möchte ich beginnen im Vers 20. Da ist Alexander und Hymenäus, die lästern. Ja, okay, die lästern. Und die Bibel spricht also von Gottes Lästerung. Hier steht in unserem Text ja nicht, über was sie lästern. Ja, sie spricht von Gottes Lästerung. Und die Bibel erwähnt aber auch Fälle von Menschenlästerungen. Und überall steht dieses gleiche Wort, Blasphemeo. Wir kennen Blasphemie im Deutschen eigentlich nur von der Gotteslästerung. Aber in der Bibel finden wir es in Bezug auf Gott und in Bezug auf Menschen. Hier steht nicht da, ist nicht keine Festlegung. Wenn wir das Wort auseinandernehmen aus dem Griechischen, dann bedeutet es lästern, jemandes Ruhm verletzen. Jemandes Ruhm verletzen oder jemandes Ruf beschädigen. Habt ihr es erlebt, dass über euch schon mal gelästert wurde?
Ja.
Ja, ich auch. Und ja, wie ist dann mein Empfinden, wenn ich so dastehe und es wird über mich gelästert? Lästern ist Gift. Lästern ist Gift für mein Herz. Lästern ist Gift für Gemeinschaft und Lästern ist auch ein Gemeindegift. Also ich denke, Lästern ist ein schlimmes Gift. Und dann habe ich mich gefragt, warum lästern manche Leute so gern? Also ich erlebe, dass die größten Lästerungen kommen immer von den gleichen Leuten. Wie kommt das eigenartig? Und ich habe mich gefragt, habe ich schon gelästert? Also, ich muss sagen, als ich diesen Text bearbeitet habe über die letzten Wochen, ich bin an manchen Stellen auch nachdenklich geworden in meinem Leben, dass mir manche Worte nicht mehr so leicht über die Lippen gingen, wie das vorher war. Einen Grund finden wir für die Lästerung in Apostelgeschichte 13, Vers 45, und da steht geschrieben, ich lese es gleich mal hier vor, als aber die Juden, Apostelgeschichte 13, 45, geht es um Paulus, als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Kann es sein, dass mich die Eifersucht zur Lästerung verleitet? Dass ich sehe, dass der andere, über den ich lästere, dass es der vielleicht mehr hat, dass es besser geht. Noch eine Frage. Wenn es doch um Tatsachen geht, die ich sage, ist das auch Lästerung? Ist es Lästerung, wenn die Dinge wahr sind, oder ist es nur Lästerung, wenn es falsch ist? Ja, ich meine, es ist vielleicht unerwartet, oder ich hatte vorher nie drüber nachgedacht, gerade die Tatsachen sind die Lästerung. Wenn es nicht wahr wäre, dann wäre es Verleumdung. Ja, das gibt's auch, und dann wäre es Lüge. Aber hier steht Lästerung, jemandes Ruf schädigen. Das sind Tatsachen. Ja, das muss man doch wohl noch sagen können. Dann lauert die Lästerung um die Ecke. Man kann, glaube ich, nicht alles sagen. Und es kommt darauf an, wie. Und ja, wir kommen noch drauf. Für Hymenäus und Alexander hat es schlimme Folgen. Und wir finden die Lästerung auch an anderen Stellen mit einer schlimmen Vorhersage. Die wurden dem Satan übergeben. Ja, man ist sich unsicher, was das genau bedeutet. Ich glaube, es bedeutet nichts Gutes. Möchte es dabei bewenden lassen. Und dann sollten sie zurechtgewiesen werden, um nicht zu lästern. Und dieses Zurechtweisen möchte ich noch mal kurz erläutern. Es gibt also, das ist ein anderes Verb, was dort steht, als was wir sonst finden, als ermutigen und trösten und zusprechen, stärken, ermahnen. Das ist das eine Wort, und hier steht aber das andere Wort lästern, das andere Wort zurechtgewiesen, zurechtweisen. Und dort steckt Zucht drin und der Gedanke ein Stück schon an Schmerzen. Das ist das Ergebnis also. Aber dieses Zurechtweisen auf der zweiten Seite beinhaltet auch die Hoffnung auf Änderung. Und das ist auch eine gute Sache. Auf der einen Seite der Schmerz infolge der Lästerung für den Lästerer und auf der anderen Seite, ja, die Hoffnung, es ist nicht vorbei. Es besteht Aussicht auf Besserung. Wie kam es überhaupt so weit? Wir gehen zurück im Vers 19. Da steht vom Schiffbruch im Hinblick auf den Glauben. Ja, ich dachte an Brasilien, und dort waren wir unterwegs, mussten über so einen Meeresarm drüber, und da war so ein Schiff, so ein brasilianisches Schiff, und ja, an der Seite mit so einem Nagel so ein Antrieb befestigt, und das andere Ufer war weit, und ich dachte mir, naja, ich hoffe mal, wir kommen da drüben an. Ja? Und so verlassen wir uns, auch Hymenäus und Alexander, verlassen sich auf das Gottesschiff. Ich möchte einsteigen, möchte mitfahren. Und dann sind sie nicht angekommen. Sie haben Gott vertraut und sind gescheitert. Mein Vertrauen hat sich nicht ausgezahlt. Liegt es nur an dem Schiff? Ist Gott unzuverlässig? Hier steht ein anderer Grund. Sie haben ihr gutes Gewissen von sich gestoßen. Sie haben ihr gutes Gewissen von sich gestoßen. Gewissen, was ist Gewissen? Das sind so meine Gedanken, die klagen mich an oder entschuldigen mich. Ja, schreibt Paulus auch auf im Römerbrief. Und wir sollten vielleicht noch bedenken, es gibt noch ein gereinigtes Gewissen. Ein gereinigtes Gewissen. Ich denke, diese Sache mit dem Gewissen hier ist so ein bisschen eine Schlüsselstelle in diesem Abschnitt. Und vom gereinigten Gewissen lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 14. Kapitel 9, Vers 14 im Hebräerbrief. Und da steht, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dient. Also, dass wir Gott dienen können, muss unser Gewissen gereinigt werden von toten Werken. Das bedeutet also, so verstehe ich das, dass unser Gewissen nicht irgendwelche Werke von uns fordert und das für gut findet, wenn wir aus den Werken uns rechtfertigen, sondern dass es auf Gottes Güte uns, Gottes Gnade uns hinweist, dass Gottes Geist in uns lebt. Tote Werke, das bedeutet, dass wir uns etwas einbilden auf unsere Leistung, auf das, was wir können, was wir wissen, was wir erkannt haben, ja, was wir besser machen als andere. Das sind tote Werke. Also ein gutes Gewissen, das heißt, meine Gedanken klagen mich nicht an. Das haben sie von sich gestoßen, dieses gute Gewissen. Und dieser Ausdruck von sich gestoßen, das ist ziemlich hart. Und wenn sie das gute Gewissen von sich gestoßen haben, bedeutet das, ihre Gedanken klagen sie eben doch an. Hymenäus und Alexander, ihre Gedanken klagen sie doch an. Und ja, wir werden sehen, diese Lästerung, diese Ursache der Lästerung ist eine Herzenseinstellung. Ist eine Herzenseinstellung. Und es gibt eine Herzenseinstellung, die zur Lästerung führt. Und es gibt eine Herzenseinstellung, die woanders hinführt. Die Alternative im Vers 18, 19. Den guten Kampf kämpfen soll Timotheus, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Den Glauben bewahren, Gott etwas zuzutrauen. Gott kann Veränderung schaffen. Gott reinigt von Sünde. Ja, und dieses Vertrauen möchte ich auch in Not behalten, auch wenn es schwerfällt. Wenn ich gar nicht sehe, dass sich vielleicht mein Gegenüber ändert, dass es eine Besserung gibt. Ja, Timotheus stand ja in einer Gemeindearbeit, wo es auch Herausforderungen gab. Er soll den Glauben behalten, dass Gott Änderung schafft. Dranbleiben. Und das gute Gewissen. Ein gutes Gewissen, meine Gedanken klagen mich nicht an. Bedeutet das ein makelloses Leben? Manche Ausleger schreiben an dieser Stelle, ja, du musst alles gut machen, du musst perfekt sein. Ich überspitze es. Also ich muss feststellen, wenn ich älter werde und je länger ich lebe, ich finde immer neue Probleme. Und ich finde immer, sag mal, was ich früher anders gemacht habe und jetzt mache ich es nicht mehr so, weil ich denke, es war nicht gut. Und ich denke, wenn ich mal 5 Jahre älter bin, hoffe ich mal, dann sehe ich noch viel mehr, was ich heute falsch mache und was mein Gewissen belasten müsste. Also ich denke, auf diese Weise kann ich nicht ein gutes Gewissen bewahren. Was ist mein gutes Gewissen nun? Ich denke, mein gutes Gewissen ist, Jesus hat für meine Sünde bezahlt. Was gibt es denn mehr? Jesus hat für meine Sünde bezahlt. Es ist weg. Weg. Und so kann ich ein gutes Gewissen haben, weil es hat einer bezahlt dafür. Und da kann man nichts hinzutun und da gibt's nichts noch drauf. Jesus hat für meine Sünde bezahlt. Und so kann ich ein gutes Gewissen haben. Schlecht, wenn man das beiseite tut. Das ist nämlich, ja, jetzt hat mal einer gesagt, das unterste Level vor so 1,5 Wochen, haben wir gehört. Und ich habe lange drüber nachgedacht. Man findet es in der Bibel, im 1. Korinther 3, und da ist ein bisschen anders beschrieben, andere Worte, da steht das Fundament, was liegt. Ja, ist das Gleiche, ne? Das Fundament, was liegt, worauf man aufbauen kann. Und ja, soll ich denn jetzt noch extra bezahlen mit irgendwas? Was macht mich denn jetzt noch zu einem besseren Christen auf diesem Fundament? Ja, ich glaube, wenn ich mich da verlocken lasse, dann stoße ich mein gutes Gewissen fort. Ja, es soll doch so sein, dass Gottes Geist in mir lebt, auf diesem Fundament und Früchte treibt. Und so kann ich mich selbst prüfen, ob diese Früchte gedeihen oder nicht gedeihen. Und ja, wächst denn bei mir der Geist Gottes? Treibt er diese Früchte? Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist was ganz anderes, als wenn ich stolz bin auf das, was ich habe. Paulus vertraut Timotheus seinen Auftrag, Gebot an, Vers 18. Ja, und dabei beruft er sich auf frühere Weissagungen über Timotheus. Der Auftrag soll bewirken, dass Timotheus die Weissagungen für den guten Kampf gebraucht. Ja, über diesen Vers 18 habe ich lange nachgedacht und ich habe es erst gestern Abend lösen können, weil ich wusste nicht so richtig, wie ich es verstehen soll. Also Paulus vertraut Timotheus sein Gebot, das heißt auch Auftrag, an, wir kommen dann noch drauf. Und dabei beruft er sich auf die frühere Weissagungen über Timotheus. Und dieser Auftrag von Paulus soll bewirken, dieses Gebot, dass Timotheus die Weissagungen für den guten Kampf gebraucht. Welcher Auftrag, welches Gebot? Ja, wir finden das gleiche Wort und ich denke, wir brauchen nicht lange drüber zu rätseln. In dem Predigtext vom nächsten Mal, im 1. Timotheus 1, Vers 3 und 5. Ich lese es bloß noch mal kurz. Genau. Also als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephes zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung, dieses Gebotes, dieses Auftrages, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. So, diesen Auftrag hatte also Timotheus. Das war sicher kein leichter Auftrag. Was ist Weissagung? Ja, wir sehen ja der Anfang dieser Argumentation nach der oder gemäß der vorangegangenen Weissagung über dich. Weissagung, Prophetie ist also Rede, die von Gott eingegeben ist und die Absichten Gottes erklärt. Sie weist die Bösen zurecht und ermahnt sie, Prophetie tröstet die Bedrängten oder sie bringt verborgene Dinge ans Licht, so steht es im Lexikon. Gibt es heute noch Propheten? Sind wir sicherlich vielleicht unterschiedlicher Ansicht, manches so, manches so. Wollen wir nachschauen, was das Wort Gottes uns sagt? Ja, einer denkt vielleicht an 1. Korinther 13, wo steht, Prophetie oder Weissagung wird aufhören. Die Frage ist, wann? Im 1. Thessalonicher 5, Vers 20 und 21 schreibt Paulus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Und in Römer 12 schreibt Paulus, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns sie gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben und so weiter. Und im 1. Korinther 14 habe ich noch gefunden, strebt nach der Liebe, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. 1. Korinther 14, Vers 1. Und Vers 3, wer aber weissagt, redet zu Menschen, baut auf, ermahnt, tröstet. Ja, wir sollen uns darum bemühen, so verstehe ich es, dass wir Gottes Willen, Gottes Rede erkennen, dass wir es auch weitergeben. Wir können einander im Namen Gottes aufbauen, ermahnen, trösten. Ja, wenn ich auf mich schaue, sehe ich auch dort Korrekturbedarf. Ich bin viel eher geneigt, den Splitter bei dem anderen zu sehen. Na, da stimmt was noch nicht ganz so richtig, als dass ich Gott frage, wie ich in seinem Namen Menschen aufbauen, ermutigen und trösten kann. Herr Timotheus, der war ja scheinbar total ungeeignet. Das soll in der Gemeinde Ephesus, soll er dort die Dinge richten. Und wenn wir mal gucken, die Voraussetzungen, die er mitbringt, er hat unklare Familienverhältnisse, einen griechischen Vater, eine jüdische Mutter, was ist denn das? Da ist er irgendwas durcheinander gegangen. Dann hat er, die Geschwister nahmen ihn nicht für voll, weil er noch zu jung war. Das ist ein beliebtes Argument, da lass ihn erst einmal ein bisschen reifer werden. Paulus schickt ihn trotzdem los und das Dritte war, ihm war dauernd übel. Ja, vielleicht war das, wenn man ihn mal brauchte, dann sagt er, oh, mir geht's gerade schlecht oder ich weiß nicht, wie das genau war. Ja, und dass der Paulus ihm schreiben musste, ja, du musst mal schauen an deine Gesundheit. Das kann nicht so weitergehen. Und dem ist die Weissagung, die Prophetie gegeben. Du bist ein Diener Gottes, aus Gott gewilltig gebrauchen. Was im Einzelnen wissen wir hier nicht. Also im Vers 18, drei Dinge, die wirken zusammen. Die frühere Weissagung über Timotheus. Paulus vertraut Timotheus seinen Auftrag an für die Epheser. Und der Timotheus soll natürlich selbst kämpfen durch die Verheißung, indem er den Glauben und das Gewissen bewahrt. Wir haben gehört davon. So, wie geht das nun in der Praxis? Ja, wir suchen noch einen Gegensatz für die Lästerung. Ich denke, das Gegenteil steht hier. Und ich möchte vorher noch einen Bibeltext lesen, den wir auch kennen. Und ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass die Lästerung, ob eine Sache, vielleicht auch eine Sache, eine negative, eine schlechte Sache, eine Schuld, über die ich spreche, ob es eine Lästerung ist oder nicht, ob ich lästere oder nicht, liegt an meiner Herzenseinstellung. Wie mein Herz ausgerichtet ist, das ist der Unterschied. Ja, weil es kann ja nicht sein, dass ich vielleicht mich um die schlechten Dinge darum murkel immer und nur über das Gute rede. Aber an meiner Herzenseinstellung liegt es, ob es Lästerung ist. Und wenn es Lästerung ist, dann steht das Ergebnis dort auf der rechten Seite. Und im Lukas 23, Vers 39 bis 43 lesen wir von Jesus am Kreuz, geht es auch um Lästerung. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Es war ja nicht falsch, diese Worte, aber die Herzenseinstellung. Ja. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist ein ganz anderer Ausgang als eben auf der rechten Seite. Also Hinwendung zu Gott, Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung. Flehen, wenn ich etwas ganz dringend brauche und ja, ich hab's nötig, ich bin in Not, darf ich Gott sagen. Gebete, ich wende mich hin zu Gott, meine Verbindung, mein Connection zu meinem Vater im Himmel. Fürbitten, da steckt Petition drin. Ne? Ich gehe zu einem Fürst, König oder was weiß ich, einem Bundestag und schreibe: Ja, bitte mach das so. Petition an einen Fürsten. Und ja, der Heilige Geist verwendet sich für die Erlösten. Christus steht für uns, für die Gemeinde, vor Gott ein. Und wir dürfen für unsere Mitmenschen eintreten. Und Danksagung, ja, wenn ich danke, dann nehme ich auf die richtige Weise als Beschenkter. Und ich ehre dem, der mir was gegeben hat. Und ja, wer nicht dankt, der reißt an sich. Und ja, auch ich bin nachdenklich geworden diese Woche, weil ich denke, auch öffentlich kann man Gott danken. Ja, ich hatte eine Situation, wo ich auf der Arbeit was klären konnte, was sehr verfahren war. Und was wäre denn gewesen, wenn ich dort in kleiner Runde, wo man mich gefragt hat, wie das passiert ist, ich sagte, ja, das ist so komplex, hätte ich sagen können, ich glaube, das hat nur Gott gemacht. Ja, mein Gegenüber wollte ja wissen, welches Mittel hast denn du nur angewandt, um das zu lösen? Ja, und ich sagte, ja, ich glaube, das führt zu weit, oder, na, ich glaube, das war Gott. Ja, hätte ich sagen sollen, denk schon. Dank ehrt Gott im Gebet und öffentlich. Für alle Menschen sollen wir beten, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Und dann ist eigentlich kein Raum für Lästerung, wenn ich für die Leute die unser Land vertreten, für unsere Abgeordneten, wenn ich für sie bete, flehe, Fürbitte, Dank sage, dann ist kein Raum für Lästerung, dass ich mich überhebe, dass ich meine, es sind so viele Leute, die sich so überheben, die alles besser wissen, aber das ist nicht. Ja, das hat so Leute gegeben, die haben gesagt, so guck mal, wie deine politische Einstellung, so was du vielleicht magst, diesen oder jene Partei, was dir nahe liegt, und dann bete für den Gegner, was dir nicht gefällt. Also angenommen, du bist, weiß ich nicht, bist ein Linker, dann bete mal für die CSU. Ne? Und angenommen, du magst vielleicht die AfD, dann bete doch für die Grünen. Ja? Und so weiter. Ich glaube, sie können es gebrauchen, alle miteinander. Können da mal schauen, wie es hier steht, betet für alle Menschen. Ne? Betet für alle Menschen. So, war also nicht meine Idee, ich gebe es noch weiter. Warum sollte man das machen? Steht hier, dass wir in Ruhe und Frieden leben können, na, wie es Gott gefällt, und Recht schaffen. Also gottselig, in Gottseligkeit auf Gott hin. Und das zweite Wort, denke ich, gibt es hier, ja, Recht schaffen vor den Menschen. Genau. Und ja, und das, der Blick geht aber noch weit drüber hinaus. Gott möchte nämlich, dass alle Menschen gerettet werden. Und sag mal, ein bisschen geregelte Verhältnisse. Ich kann nicht bloß an mich denken, sag mal, dass wir hier so schön da sitzen können, ist ja schon ein Erfolg, wenn unsere Obrigkeit die Ordnung behalten kann und es nicht auseinanderbricht, wie vielleicht in der Ostukraine, wo die Gemeinden aufgelöst wurden von den Separatisten, sind wir ja hier gut dran. Aber es geht um mehr. Es geht darum, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Erkenntnis der Wahrheit ist ja keine Frage des Wissens, wie wir denken könnten, sondern es bezieht sich darauf, dass Jesus die Wahrheit ist. Jesus ist treu und er ist als Person die Wahrheit. Und Gott ist treu, das hängt damit zusammen. Und wir sollen ihn erkennen und alle Menschen sollen ihn erkennen, wer das macht. Und das bedeutet, dass wir tief mit ihm verbunden sind. Adam kannte seine Frau. Ja, eine tiefe Verbindung. Und nichts kann uns trennen. Und ja, der Herr ist für mich gestorben. Das hängt da drin. Geregelte Verhältnisse erleichtern, diese Botschaft weiterzugeben. Einer ist Gott, einer ist Mittler. Einer ist der Mensch, Jesus Christus. Das bedeutet, ich brauche keinen Menschen, der mir irgendwelche Fabeln verkauft, der mir irgendwelche Dinge nebenher verkauft. Ich habe mich erinnert, als ich in den Bibelunterricht ging, wurden uns die Sekten erklärt. Ja? Und die Sekten, Leute, das sind immer die Sachen, ja, die Bibel, und du brauchst noch dieses und jenes. Du musst noch dieses Buch lesen und du musst diesem Propheten noch folgen. Und das ist nicht gut, wurde uns damals gesagt. Ich glaube, es ist heute immer noch so, dass sich die Irrlehrer als Mittler anbieten. Ja, Jesus ist nicht schlecht, aber du musst dies auch noch machen. Und wenn du das nicht, dann bist du kein richtiger Christ. Damals waren es Fabeln und Geschlechtsregister, die näher zu Gott bringen sollten, aber nur Streitfragen hervorbrachten. Heute sind es vielleicht andere Dinge, vielleicht unsere geistlichen Erkenntnisse. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist gut, über das Wesen Gottes nachzuforschen. Und wenn wir Gott gern haben, wenn wir ihn lieben, dann wollen wir auch forschen und lernen, die Art Jesu, ne, zu verstehen, soweit es geht. Vor Jahren kam ich mal, da stand ein Gast in der Garderobe und ich fragte, aus welcher Gemeinde kommst du denn? Und dann sagte er, ja, I'm Dispensationalist, Millennialist, Pre-Tribulationalist. Also Dispensationalist, er hat also geglaubt, dass die Heilsordnung Gottes in Abschnitte eingeteilt ist. Er glaubt an das tausendjährige Reich wirklich und er glaubt an die Vorentrückung. Also, ja, das war seine Auskunft. Sollte man darüber streiten? Ich glaube, wir haben heute schon anderes gehört. Irrlehrer heute sind es Leute, die mir verkaufen, dass ich gute Werke tun muss. Doch noch irgendwie. Verdrehung der Reihenfolge. Wir dürfen und sollen Botschafter für Gottes gute Nachricht sein. Das ist der Abschluss in diesem Abschnitt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn ich das erlebt habe, wenn das mein Leben bestimmt, darf ich das auch weitergeben. Und dann hat Lästerung über jemand, der vielleicht anders ist, kein Platz. Paulus schreibt an die Korinther, ich denke nochmal an diesen ersten, ne, von diesen Leuten, die von den Fabeln und Geschlechtsregistern erzählt haben. Und im 1. Korinther 2 lesen wir von Paulus, er schreibt, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede und Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Ich habe vor 14 Tagen einen Menschen getroffen und es war ein alter Herr und er sagte, ja, mein Vater war ein berühmter Seelsorger, wo die Leute von weit her zu ihm kamen mit ihrer Last, um das loszuwerden. Und er sagt, ich spreche dir zu, Bruder, die Worte von meinem Vater, wie er es gemacht hat. Und er sagt, also der Vater hat gesagt, ich wickle den anderen in Jesu Liebe ein. Und dann gehen wir miteinander ans Kreuz. Ich wickle den anderen in Jesu Liebe ein und dann gehen wir miteinander ans Kreuz. Nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich fand es so schön, dass wir heute Morgen von dieser Liebe gehört haben in der ersten Stunde. Noch ganz schnell. Ich habe die Dinge nochmal umsortiert, weil es geht hier vielleicht ein bisschen durcheinander. Die Dinge, die zusammengehören, die stehen nicht gegenüber. Und wird es vielleicht nochmal deutlich. Es sind ein bisschen ein paar Gedanken mit hineingeflossen, die jetzt hier nicht im Text stehen, aber ich denke, die man zuordnen kann. Lästerst du noch oder betest du schon? Wie sieht es praktisch aus? Wie komme ich raus? Als Lästerer gezüchtigt, in die Züchtigung des Satans gegeben oder als Herold des Evangeliums? Okay. Ich denke, es geht los. Ja, ich selbst bin nicht so wie die anderen Menschen. Das sind Gedanken, die mir ja sehr nahe liegen. Ne? Ich bin kein Bandit, Betrüger, Ehebrecher, Gott sei Dank. Ich habe eine Lehre, die stimmt. Ich habe eine Bibelübersetzung. Ich lebe ein geregeltes Leben. Wunderbar. Ja, danke Gott dafür. Und dann schaue ich so auf die Schuld des anderen. Guck mal, der da. Und das nächste ist vielleicht für euch ein bisschen kontrovers. Wenn das doch so ein übler Kerl ist, aber ich stehe dazu, was ich da geschrieben habe. Ich habe es bei mir gefunden, bei euch ist es vielleicht anders. Aber wenn das so ein übler Kerl ist, dann wäre es doch gut, wenn das endlich mal rauskommt und wenn das endlich mal offenbar wird und ich wünsche dem nichts Gutes, ne? Weil ich bin ja besser. Ich habe es ja richtig. Also zumindest müsst ihr es doch mal einsehen oder so, wäre das schon mal gut. Und meine Hoffnung ist ja meine Genugtuung. Ja, und darauf arbeite ich hin, dass ich Genugtuung kriege. Und so komme ich in die Lästerung. Ja, hier unten, das hatte ich nicht gesagt, das ist die Schuld des anderen natürlich, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Ne? Und mein Freund da, der versinkt bis zum Hals da drin, in dieser Situation, die er nicht bewältigen kann. Und was mache ich denn jetzt? Ne? Und eine Strategie, damit klarzukommen, steht dort. Und wenn ich lästere, fühle ich mich doch so viel besser. Und dann bestätige ich mich, ja, ich bin doch besser als dieser, der die Kinder tauft. Aber das Ergebnis ist nicht gut. Diese beiden, Hymenäus, Alexander, wurden dem Satan übergeben zur Züchtigung. Und ich will da nicht hin. Und ja, kann es sein, wenn ich auf dieser rechten Seite verbleibe, dass ich diese Schleife immer wieder durchlaufe und viel Leid begegne, weil Gott Geduld hat mit mir, um mich zurechtzubringen? Es gibt einen anderen Weg. Paulus, wir haben das letzte Mal gehört, im ersten Kapitel, Vers 15, schreibt er, dass er der größte Sünder ist. wenn ich erkenne meine Schuld und noch da das wirklich annehme, wie groß es wirklich ist, und dann sehe, Gottes Gnade hat mich gerettet. Gottes Gnade. Und das ist das Einzige, was mich retten kann, Gottes Gnade. Und dann habe ich eine andere Blickrichtung. Ich schaue dann nämlich auf mein Gewissen und auf Gott. Und Gott hat mein Gewissen gereinigt. Und ja, ich hoffe, dass die Früchte des Geistes, dass die in mir richtig gedeihen können, ne, auf dieser Gnade. Und mein Ziel, haben wir vorhin auch gelesen, das wäre die Liebe aus reinem Herzen. Endziel des Gebotes, also dieses Gebot des Paulus, ne, an Timotheus, ist die Liebe aus reinem Herzen und so weiter. Geht noch ein bisschen weiter. Und meine Worte sind Flehen, Gebete, Danksagungen, Fürbitten. Und das Ergebnis? Ja, Paulus schreibt von sich, dass er berufen ist zum Herold für Gottes gute Nachricht. Gott rettet Sünder, von denen ich der Erste bin. 1. Timotheus 1, 15. Und das, dahinter steht er mit seinem eigenen Erleben. Und dahinter können auch wir stehen, hinter dieser Botschaft. Und ja, ich glaube, wenn wir auf der rechten Seite stehen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn unsere Botschaft nie ankommt. Und immer wieder, also ich empfinde es immer wieder eine Herausforderung, wie denn das geht. Und man muss, glaube ich, immer wieder neu da auch hinkommen. Ja, ich bin nicht besser, aber Gottes Gnade hat mich gerettet. Und das darf ich sagen, verkünden. Gott rettet Sünder. Amen.